Mein Name ist Port, Dream Team Port. Vorname, Episode 141. Im Vorfeld des Derbys ist der Dream Team Port wieder einmal seinem investigativen Ruf gerecht geworden. Wir reisten dafür eigens in die Domstadt, um den bekanntesten Türsteher der Stadt zu interviewen. Selbstverständlich hatte Lange Tünn sofort begeistert zugesagt und sich unseren Fragen gestellt, mit einem wahrlich erstaunlichen und sehr überraschenden Ergebnis. Hallo Tünn, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Als Kölner ist es sicherlich nicht leicht zu akzeptieren, dass die Borussia nun schon seit etlichen Jahren am FC vorbeigezogen ist.
Was sich alles gewandelt hätte, leck mir mal.
Ist der 1. FC Köln denn nicht mehr dein Verein?
Er ist ein grausamer Verein.
Was ist denn der Hauptgrund für den nachhaltigen Erfolg der Borussia aus Mönchengladbach?
Wir haben eine ganz andere finanzielle Möglichkeit wie der FC.
Die haben da immer 50.000 Zuschauer, immer die haben alle Sponsoren, die haben alles.
International spielt ja schon seit ewigen Zeiten keine Kölner Mannschaft mehr, obwohl alle in der Rheinmetropole stets vergebens davon träumen. Inwiefern hat sich dein Verhältnis zur Champions League gewandelt, seit der VfL da spielt?
Also ich muss ja sagen, ich habe das ja nie geguckt, jetzt gucke ich das.
Dabei ist der FC ja gar nicht so erfolglos und hat mit Hector sogar einen aktuellen Nationalspieler, den der Bundestrainer im Derby beobachten will.
Er soll dann lieber Sinn lassen.
Aber warum das denn?
Brauchen wir ja nicht drüber zu sprechen, weil der am Trainieren sind da und Muskel hat, mit der Macho, was ist das da für ein Figur?
Ah, die Kritik ist aber sehr persönlich. Es ist doch gut, wenn er vorangeht.
Bei Köln, da kann ja jeder Mensch, weil ich weiß ja, was da für ein Figur hat. Der macht da irgendwie einen großen Sprüch, aber leider kann der das nicht. Der soll dann lieber Sinn lassen. Alles andere, was der macht, ist scheiße.
So. Aha.
Hält sich immer im Hintergrund mit ein paar blöden Sprüche. Also ich bin auch enttäuscht von dem. Normalerweise ist er eine nette Kerl.
Ach so.
So eine Fresshalle, so wie er trainieren.
Was verbindet dich mit Spielern wie Netzer, Vogts und Reinkes, Jupp? Waren die wirklich so viel besser als die Kölner zu ihrer Zeit?
Ja, das kann man ja gar nicht vergleichen. Das sind ja ganz andere Welten. Das sind Lücken, die vergisst man leider nicht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Auch an den eigentlich traditionell nicht so schlechten Kölner Torhütern hast du immer leise Kritik geübt und Ter Stegen zu deinem Bundesliga-Torwart Nummer 1 erklärt. Warum?
Er war natürlich fußballerisch absolute Weltspitze.
Viele Kölner hatten durchaus Verständnis für den zweimaligen Weggang von ihrer Ikone Lukas Podolski. Wie siehst du das?
Nur wenn der Kohle ist, wieder hingehört.
Ja, der lässt uns einfach am Stich, ohne was Bescheid zu sagen.
Vor einigen Jahren noch spielte die Borussia teilweise so bieder, wie es der FC heute tut, um sich irgendwie in der ersten Bundesliga zu etablieren. Man könnte sagen, damals lahmten die Fohlen.
Und jetzt? Nur die Chubidubi-Abteilung.
Naja, übertreiben wollen wir auch nicht. Ein wenig Favre-Klasse steckt natürlich auch noch im Team. Trotzdem, vielen Dank, Tünn, für dieses erhellende Gespräch über die Stimmungslage in Köln. So, wir schreiben heute den 20. Februar 2016. Es steht an das Heimderby gegen Köln. Und wir sammeln mal ein paar Stimmen. Was hast du für Derby-Erinnerungen und was erwartest du von dem Spiel heute, dass er bestimmte Begleiterscheinungen hat?
Also zum Thema Derby-Erinnerung, das Beste bisher war, glaube ich, so vor 4-5 Jahren war das mal, wo Gladbach 2-1 gewonnen hat, in der Nordkurve gestanden und die Spieler angezogen haben, 7 Tage brennt der Kölner Dom. Das war bisher das Geilste eigentlich, was ich heute erwarte. Ein Sieg muss sein. Und natürlich wieder Bombenstimmung. Egal, ob die Ultras das jetzt boykottieren, aber Stimmung muss sein.
Ja, ich glaube, das Coolste war 2009, wo es kein Alkohol gab und nur wir im Bus Alkohol hatten. Das war gar nicht schlecht, wo es im Fanhaus kein nichts gab und wir sind mit dem Bus reingefahren und hatten noch Alkohol. Das war ganz lustig eigentlich.
Und du kannst dich noch dran erinnern?
Es wurde mir so gesagt, ja. Nein, noch ein bisschen kann ich mich noch dran erinnern, ja. Und heute natürlich, klar, ein Sieg ist logisch. Das ist Pflicht, auch von der Tabelle her. Und Stimmung, der glaube ich, wie immer. Also ich glaube nicht, dass die Ultra-Boykott viel ausmachen wird heute. Kann mir nicht vorstellen.
Ja, wir haben jetzt den 20. Februar. Es ist 11 Uhr. In Reit dürfte gerade die Demonstration unserer lieben Freunde aus der Domstadt losgegangen sein. Die Frage ist, was Leute hier in unserem Bus für Erinnerungen an bestimmte Derby-Spiele haben und was sie von dem heutigen Spiel und seinen Umständen erwarten.
Ja, besondere Erinnerung, ist klar, Fahnenklau, das wissen wir alle. Derbys live gesehen ist heute mein drittes. 2-1, wenn wir heute gewinnen, wird es dann stehen für Borussia. Sehr groß in Erinnerung ist das letzte beim Tor vom Chaka, wo wir bei einem Kumpel geschaut haben. Es war extrem laut und jemand hatte seine kleine Tochter dabei, die wirklich riesengroße Augen bekommen hatte, weil sie das nicht kannte. Mittlerweile ist sie eine richtige Borussin und war auch schon öfters im Stadion, hat auch einen riesen Spaß dabei. Ja, für heute wünsche ich mir natürlich einen Sieg. Ich hoffe, dass es nicht so ruhig im Stadion wird, wie vielleicht andere denken oder hoffen, weil unsere Freunde aus der Domstadt, glaube ich, haben nichts dazugelernt und werden nichts dazulernen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie alle dem Fanprojekt folgen und ordentlich Rabatz machen.
Ja, das letzte Derby, wo ich auch mit der Busfahrt dabei war, das war, habe ich vergessen, aber ich glaube, wir haben durch ein Tor durch Novakovic verloren. Wir hatten geplant, damals ein bisschen länger in Gladbach zu bleiben, um zu feiern nach dem Derby. Und das mündete halt dahin, dass wir uns halt dann die Ärsche platt gesessen haben, damit wir irgendwann zurückfahren konnten. Das war sozusagen, ist mir haften geblieben. Ja, was erwarte ich heute vom Derby? Es ist halt wichtig einfach, jetzt natürlich nach dem Wake-up-Call, nenne ich es mal, gegen Hamburg, jetzt da die passende Taktikanpassung zu finden, Abwehr zu stabilisieren und dann zu sehen, mit einem Derby-Sieg sozusagen erstmal die Wunden wieder heilen zu lassen. Das passiert ja, da wirkt ja ein Wunder, so ein Derby-Sieg, und das ist halt das, worauf es heute ankommt. Einfach möglichst früh 2-0 führen, oder wie damals unter Frontek, wenn wir das dritte Tor schießen, dann haben wir das Spiel, können wir nicht mehr verlieren. So lustig wie es ist oder so traurig wie es ist, ist halt gerade das Thema. Aber ich denke schon, dass es ein gutes Spiel von uns wird. Ich hoffe es einfach, dass wir da den Bock wieder umstoßen.
Also für mich war jetzt prägend Chaka sein 1-0 gegen Köln. Es war einfach nur geil. Ja, und die dämlichen Kölner Ausschreitungen in Gladbach. Ja, und ich hoffe, wir setzen heute einen drauf und sagen, wir stehen einfach auf und gewinnen heute mal 3-1 locker. Ja. Einfach mal Party on.
Also zum Derby habe ich in Erinnerung, als sie unsere Fanclub-Fahne in ihrem Block damals zweite Liga rausgeholt haben zum Verbrennen. So viel zum Thema demokratische Rechte, die sie hier in Anspruch nehmen wollen. Ist ja okay, aber sie haben oftmals, sagen wir mal so, ihre Rechte vorgeschoben, um illegale Aktionen durchzuführen. Und das Spiel heute ganz klar, es ist ein Sieg für uns, weil wir können nicht zweimal im Jahr gegen die verlieren. Das ist nicht möglich. Und von der Stimmung her, wir werden schon einheizen.
Also, soweit ich mich noch erinnern kann, gab es ja mal ein Derby, nachdem hinterher der Jos Luhoka entlassen worden ist. Da bist du mit der gleichen Frage ungefähr auch dran rangetreten an uns. Ja, was passiert nach dem Derby? Und ich hatte es damals gesagt, also wenn wir es verlieren, wird er wahrscheinlich nicht mehr lange Trainer sein. Und so war es dann nachher auch. Das war eigentlich das Derby, das Besondere in der letzten Zeit. Es wird ein schwieriges Spiel werden, auf jeden Fall. Also es kann ausgehen wie gegen Bremen mit 5-1, aber es kann auch in die andere Richtung tendieren. Und ich hoffe es mal nicht. Also ich erwarte ein ruhiges Stadion, weil wahrscheinlich keine Kölner da sein werden, oder wenn nur in Hoffenheim-Fraktion oder in Wolfsburg-Fraktion. Aber ansonsten denke ich mal, in Reit wird es auch relativ ruhig sein, weil sie können es sich nicht leisten, dass sie da jetzt noch Randale machen, weil dann wäre endgültig aus hier mit der Fankultur in Deutschland, und das wäre dann ein negatives Zeichen auch für alle anderen Vereine.
Hatten sich die Vorkommnisse um das Derby in den 90er und den Nullerjahren einigermaßen stabilisiert, so sind die Spiele seit dem Fahnenklau der Domstädter und der Präsentation des Diebesgutes im Jahre 2008 problematisch. Da bildet der 20. Februar 2016 keine Ausnahme, wenn der FC zu Gast in der Fitostadt ist. Wir fassen zusammen. Am Karnevalssamstag des Jahres 2015 schießt Granit Xhaka in der letzten Spielminute den Siegtreffer für die Fohlenelf. Kurz nach dem Abpfiff veranstalten als Malermeister verkleidete Öllner, vor allem der Gruppierung Boys, einen erbärmlichen Platzsturm. Daraufhin wird der 1. FC Köln mit einigen Sanktionen belegt. Weitere Maßnahmen folgen. Die Borussia baut den Gästeblock um, sodass künftig Platzstürme erheblich erschwert werden. Auch wird der frühere Gästebusbereich erheblich erweitert. Außerdem dürfen die Gästevereine bei den nächsten Derbys nur die Hälfte der üblichen Kontingente erhalten. Zudem müssen diese Tickets personalisiert werden, so die Auflagen. Gegen diese Auflagen protestiert der Anhang der Gladbacher beim nächsten Spiel in Köln und ruft zum Boykott des Spiels auf, der weitestgehend befolgt wird. Stattdessen wird die Mannschaft beim Abschlusstraining und bei ihrer Abfahrt angefeuert. Am Spieltag findet in Mönchengladbach eine Demo zum Erhalt der Fankultur statt. Die Kölner ihrerseits führen während des Spiels einen Stimmungsboykott durch. Borussia verliert das Spiel und am nächsten Tag wirft Lucien Favre das Handtuch. Vor dem Rückrundenspiel rufen nun die Kölner zum Boykott auf. Daraufhin fordern die Gladbacher Ultras um die Gruppe Sotto Cultura zu einem solidarischen Stimmungsboykott auf, was von vielen Nicht-Ultras und auch dem Vorstand des Fanprojekts zurückgewiesen wird. Zugleich melden die Kölner eine Demonstration zum Erhalt der Fankultur an. Aber nicht etwa in Köln, auch nicht vor der DFB-Zentrale in Frankfurt, sondern in Mönchengladbach. Zunächst möchten sie vom Hauptbahnhof durch Eiken zum alten Bökelberg ziehen, was ihnen jedoch verwehrt wird. Erlaubt wird eine Demonstration in Mönchengladbach-Reit, bei der übrigens auch all die Kölner ihre Grundrechte wahrnehmen dürfen, die eigentlich für dieses Spiel ein Stadion- oder Betretungsverbot haben. Also auch diejenigen, die ein Jahr zuvor in Mönchengladbach den Platz gestürmt hatten. Da all dies nicht gänzlich auf die zweifelsohne weit verbreitete Dummheit in Reihen des Kölner Anhangs zurückzuführen ist, verstehen die Gladbacher die Demo als das, was sie vor allem ist. Eine erneute, gezielte Provokation. Während nun wiederum einige Gladbacher reflexartig nach dem von den Kölnern ausgeworfenen Krawallköder schnappen, unter dem Motto »Alle nach Reit, kein Meter den Kölnern«, versuchen alle besonnenen Kräfte, also auch der FBMG Supporters Club, die Fans dazu zu bringen, diese Provokation ins Leere laufen zu lassen. Und so darf und muss man also auch im Februar 2016 gespannt sein, welche Vorkommnisse sich rund um den sportlichen Vergleich zutragen werden. Schade eigentlich. Update zu dieser Frage nach dem Spielende. Die Bilanz sieht so aus. Tatsächlich ziehen ca. 600 Kölner für netto 40 Minuten durch Reit. Dabei bleibt es erfreulicherweise friedlich. Tatsächlich findet sich im kaum gefüllten Gästeblock nur stimmungstechnisch dritte Liga. Tatsächlich schweigen die Gladbacher Ultras 90 Minuten lang, während sich die anderen Anhänger zum Teil erfolgreich um eine einigermaßen angemessene Derby-Atmosphäre bemühen und vom Stimmungsboykott jedenfalls nicht die Rede sein kann. Gemerkt, wir geben es zu. Das war natürlich nicht die Stimmung von 2016, sondern von 2006, nach dem Derby mit unserem legendären Torhüter Casey Crazy Keller.
Refusez, vous n'aurez pas accepté, vous l'avez déjà. Refusez, vous n'aurez pas, non. vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà refusé, vous n'aurez pas accepté, vous l'avez déjà. Mais vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez, vous acceptez hier, aujourd'hui ou demain. Triste dans la joie ou incertain, n'oublie pas ce que je te dis, je te parle comme un ami. N'oublie pas ce que je te dis, après tout ce n'est pas un délire. Le droit de se tromper, rêver, s'interroger, l'avenir pas si difficile. Même si c'est mal si compile, les gens ne sont pas si compliqués. Même si c'est mal si compile, l'avenir pas si hostile. Même si c'est mal si compile, les gens ne sont pas si compliqués. Refusez, vous n'aurez pas accepté, vous l'avez déjà. Refusez, vous n'aurez pas, non, accepté, vous l'avez déjà. Mais vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez, yeah. Accepter que tout sa chimiste de la vie, paysagiste averti, biologiste en sorcier, on n'est jamais surpris par la vie. Fais bien attention, mets en alerte tes intentions, les temps vont, bouger les temps vont, juger la paix pas si difficile, même si c'est mal si compile, les gens ne sont pas si compliqués, même si c'est mal si compile, la vie n'est pas si hostile, même si c'est vraiment, les gens ne sont pas si compliqués. Vous l'avez déjà refusé, vous n'aurez pas accepté, vous l'avez déjà. Mais vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez ce que vous n'avez pas, vous acceptez ce que vous avez déjà. Vous refusez, yeah. Que tu sois là-bas, ici ou plus loin, Afrique, Amérique, Asie, Australie, Océan Indien. Fais bien attention, m'en alerte tes intentions, les temps vont, bouger les temps vont. La vie n'est pas si difficile, même si c'est maxi compile. Les gens ne sont pas si compliqués, même si c'est maxi compile. La vie n'est pas si hostile, même si c'est maxi compile. Les gens ne sont pas si compliqués, même si c'est maxi compile.
Ja, von der Plattform Jamendo.com waren das Tribal System mit ihrem Song Refusé. Refusé, zurückweisen, abwehren, das gehört ganz natürlich auch zum Selbstverständnis der Ultras und vielleicht auch ein Stück weit zum Selbstverständnis des übergeordneten Fanzusammenschlusses des Fanprojekts. Und bevor wir uns endgültig mit dem Spiel auseinandersetzen wollen, wollen wir uns noch ein wenig beschäftigen mit diesen beiden Gruppierungen oder Institutionen. Wer sind die Gladbacher Ultras? Eine Woche vor dem Derby am 14. Februar 2016 feiern sich die Ultras in Hamburg selber. Mit Fahnen, Doppelhaltern, Plakaten zelebrieren sie ihr siebenjähriges Bestehen. Denn seitdem gibt es die größte Gladbacher Ultravereinigung Sotto Cultura. Es gibt weitere. Aszendente, das ist sozusagen die Nachwuchsriege der Ultras. Und es gibt die ultranahen Gruppierungen Begleitservice und Obsession. Die Szene ist also sehr vielfältig. 1996 gab es die erste Ultragruppe in Gladbach, das Kommando Ultra Nero Verde. Später gab es auch das Szenario Fanatico, das dann aber von Borussia verboten wurde, und die Mönchsbande. 2003 dann gründeten sich die Ultras MG, die sich ihrem eigenen Selbstverständnis nach dem Fahnenklau am Rande des Derbys 2008 auflösen mussten. Und 2009 wurde dann Sotto Cultura gegründet. Etwa 600 Mitglieder hat die Gladbacher Ultraszene aktuell. Zudem gibt es einen Förderkreis mit rund 800 Mitgliedern, dem auch viele Nicht-Ultras angehören. Sotto Cultura, das heißt Subkultur, und entsprechend polarisieren diese Ultras in der Fanszene, weil sie sich für den aktivsten Teil der Fanszene halten und entsprechend auftreten. Ja, während sich die Ultras aus vielleicht 600 bis 800 Leuten zusammensetzen, versteht sich das Fanprojekt als Dachverband aller Gladbach-Fans. Das Fanprojekt selber hat mittlerweile ungefähr 8000 Mitglieder und möchte alle Fans repräsentieren. Das sind dann etwa 70.000 Vereinsmitglieder von Borussia Mönchengladbach und über 1000 bundesweit verteilte Fanclubs. Zum 25-jährigen Jubiläum im Jahr 2013 hat das Fanprojekt einen Imagefilm produziert, und wir hören uns jetzt einfach mal an, was es in diesem Film so zu erzählen gab.
Von Fans für Fans bedeutet, Fans aus der Kurve machen Arbeit für die Fans.
Der Hauptarbeitstag ist natürlich der Spieltag. Viel Kommunikation mit Fans vor Ort, präsent sein in Kurvengesprächen, mit der Polizei, dem Ordnungsdienst, Sicherheitsbeauftragten des Vereins sprechen. Solche Dinge.
Das Tagesgeschäft ist eigentlich so Organisation, Spieltage, der Fanartikelverkauf, die Ticketing-Geschichten etc. Aber was genauso wichtig ist, das ist die Lobbyarbeit, die wir betreiben. Jetzt sind wir zwar schon 25 Jahre weiter, aber so diese Vorurteile, dass Fußballfans sowieso nur trinken und raudig sind, werden immer wieder neu angefeuert. Und da muss man schon jeden Tag eigentlich dafür kämpfen, dass man als Fan und als Fanszene positiv und im richtigen Licht wahrgenommen wird.
Das Fanprojekt übernimmt einen großen Anteil an der Fanbetreuung. Traditionell, schon seit Grasshoff-Zeiten, gab es einen klaren Auftrag, sich um die aktive Fanszene zu kümmern. Und das bedeutet natürlich vor allen Dingen auch, sie mit Karten zu versorgen, sodass es niemals vorkommen kann, dass Leute, die zu jedem Spiel fahren, irgendwann mal vor einem Stadion stehen und keine Karten bekommen. Daneben natürlich auch der allgemeine Tenor, Stimmung ja, Randale nein. Und vor allen Dingen keine Diskriminierung und kein Rassismus.
Wir sind natürlich weggegangen von einer reinen Fanbetreuung hin zu einer sozialen Geschichte, zu einer Einzelfallbetreuung mit den Jugendlichen. Und das ist gerade im Hinblick auf die Zukunft unserer Fanszene und auch auf die Zukunft der Fans von Borussia Mönchengladbach eine ganz entscheidende Geschichte. Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Jugendzentren 4 Tage die Woche geöffnet. Wir bieten U18-Fahrten zum Großteil der Auswärtsspiele an, Stadionbesuch im Borussia-Park mit Betreuung an. Wir machen Ferienfreizeiten, wir machen Bildungsfahrten. Erst vor kurzem waren wir wieder mal in Auschwitz, wo wir auch sehr regelmäßig hinfahren, begleiten zum Unterricht in der Schule, damit halt auch sehr viel in Richtung Anti-Extremismus arbeiten.
Wir sind Borussia! Wir sind Borussia!
Ich glaube, das macht die Kultur dieses Fanprojekts auch aus, dass kritisch und konstruktiv gesprochen wird, nicht nur was den Fußball betrifft, sondern darüber hinaus auch soziale Projekte weiter vorantreibt, das, was auch hier passiert, noch weiter zu intensivieren. Und dann glaube ich, dass dieses Fanprojekt noch sehr, sehr lange bestehen wird und eine Bereicherung der Stadt München-Gladbach ist.
Wir sind Borussia, wir sind Borussia, die rote Schwarz auf Weiß.
Wir sind unabhängig, wir lassen uns nicht irgendwie einspannen in so eine gesellschaftspolitische Geschichte, um hier einfach auch mit diesem wirklich sehr aussagekräftigen Motto von Fans für Fans immer authentisch unsere Arbeit zu machen.
Der lange Weg zurück zum Glück war oft ganz schön hart. Europa hat uns fast vergessen, doch jetzt sind wir am Start.
Das Besondere ist natürlich, dass dieses Fanprojekt aus der eigenen Fanszene raus entstanden ist. Damals haben aktive Fans unserer Borussia das Fanprojekt gegründet und das sind seit nunmehr 25 Jahren mit Leben gefüllt. Und ich denke, das ist eine absolut einmalige Sache in Fußball-Deutschland.
Da hat er es schon wieder gemacht. 2009. Casey Keller bei seinem Abschied. Ihr erinnert euch, das war das mit dem legendären Mikrowurf. Aber kommen wir zurück ins Hier und Jetzt und das heißt im Jahr 2016 Derby. Das heißt Nordkurve, das heißt Block 16 und im Block 16 steht Jürgen Nickel. Wer ist Jürgen Nickel? Nun, wir werden ihn gleich kennenlernen. Er war nämlich so nett, uns ein Interview zu geben. Er ist das Fanprojektmitglied mit der Nummer 0001 und kann natürlich viel über die Entstehung des Fanprojekts und seine bisherige Entwicklung erzählen.
So, it's Derby Time heute hier am 20. Februar 2016 im Borussia Park. Wir stehen im Block 16 und neben mir steht Jürgen Nickel.
Ja, hallo Ulf.
Und wir haben uns hier in den letzten Spielen kennengelernt. Jürgen, du hast eine besondere Beziehung zum Fanprojekt.
Besondere Beziehung ist gut gesagt. Ja, ich bin einer der Mitgründer. Bin ich stolz drauf bis heute, die Mitgliedsnummer 1. Und ja, obwohl ich inzwischen schon zum älteren Kaliber gehöre, bin ich froh, was aus dem Fanprojekt geworden ist.
Ich muss sagen, ich bin immer schon schwer beeindruckt gewesen, wenn ich Leute mit, Fanprojekt Nummer 320 oder sowas kennengelernt habe. Jetzt erzähl mal, wie bist du damals zum Fanprojekt gekommen? Was passierte da zu der Zeit?
Ja, es gab früher nicht diese Organisation, wie wir sie heute haben. Es gab mal eine Interessengemeinschaft der VfL-Fanclubs. Da gehörten ein paar wenige Fanclubs zu, unter anderem Derby Time, unter anderem unser Fanclub Lorelei 78 als einer der ältesten Aktiven. Und irgendwann war klar, dass wir eine Organisation brauchen, die nicht nur für die führenden Fanclubs da ist, sondern für alle Fans. Und dass wir auch jemanden brauchen, der beim Verein fest beschäftigt ist, um sich um Faninteressen zu kümmern. Und daraus ist die Idee des Fanprojekts entstanden.
Ja, dann erzähl mal, wie haben sich denn am Anfang dann so Strukturen rausgebildet?
Es gab ein, ich sag mal, Zugpferd, das war der Theo Weiß aus Berlin, der ja bis heute bei uns noch aktiv ist, auch als Regionalbetreuer in Berlin immer noch oder wieder aktiv ist. Und der Theo Weiß hat sich seinerzeit bereit erklärt, als Fanbeauftragter zu fungieren. Und er hat dann auch ein Treffen in Berlin, in dem ein paar Fanclubs teilgenommen haben, organisiert. Ja, und dann haben wir ein paar Rahmenstrukturen aufgebaut, Mitgliedsbeiträge klar gemacht und so weiter. Ja, und dann ging es irgendwann los.
Mit was für Schwierigkeiten hattet ihr am Anfang so zu kämpfen?
Tja, erstmal, es war eine völlig neue Geschichte. Gerade die etablierten Fanclubs haben natürlich teilweise gesagt, für was denn das jetzt? Haben wir die Interessen der Fans nicht genug vertreten? Was gar nicht so das Problem war, war der Verein, der Helmut Grashoff war dem von Anfang an gegenüber sehr aufgeschlossen, aber er musste natürlich erstmal an die breite Masse ran. Und das hat schon ein paar Jahre gedauert, wo wir irgendwo vielleicht 100, 200 Mitglieder hatten, mehr nicht. Ja.
Was war denn für dich dann, was waren für dich so erkennbare Einschnitte in der Entwicklung von diesem Fanprojekt? Hast du da irgendwelche Meilensteine noch in Erinnerung?
Ha.
Wahrscheinlich einige.
Ja klar, gab's einige. Wie gesagt, das erste Mal war so ein Einschnitt, überhaupt die 100-Mitglieder-Grenze zu erreichen. Dann haben wir intern Riesenprobleme gehabt. Da ist irgendwann unter kuriosen Aspekten die ganze Kasse verloren gegangen. Dann hatten wir eine Opposition, ähnlich wie diese Effenberg-Geschichte, die wir vor ein paar Jahren hatten, die irgendwann im Fanprojekt das Ruder übernehmen wollten. Das haben wir überlebt, ja. Ich könnte weitergehen. Da gab es irgendwann den Fanladen, den wir in Aiken hatten. Dann die Idee vom Fanhaus, was ja jetzt dann mit dem neuen Stadion Wirklichkeit geworden ist. Also es gab etliche Meilensteine. Aber das Wichtigste war sicherlich, beim Verein mehrere Fanbeauftragte zu etablieren, die alle aus den Reihen der Fans und damit aus den Reihen des Fanprojekts kamen.
Empfindest du stolz, wenn du heute das Fanprojekt verfolgst?
Also ich gehe bis heute mit einem ganz, ganz breiten Lächeln hierher, na klar, weil das einfach Wahnsinn ist. Das sind alle Ideen, die wir früher hatten. Eine Fanorganisation, die wirklich Mitspracherecht hat beim Verein, mit ein paar tausend Mitgliedern, mit einem eigenen Fanhaus. Das ist Wirklichkeit geworden, bis hin zu dem, was sicherlich nicht viele Vereine haben, dass wir die Verteilung der Auswärtskarten und so über ein Fanprojekt steuern. Ja, ist einfach Wahnsinn. Ich finde es geil. Und auch die Regionalprodukte-Struktur, Ulf, da gehörst du ja nur zu. Ist einfach genial. Ich wüsste nicht, wer das sonst so hat.
Welche Kontakte hast du heute noch zum Fanprojekt?
Klar, kennt man die maßgeblichen Leute noch. Der Thomas Ludwig ist immer noch Mitglied bei uns im Fanclub Lorelei 78. Auch der Rest des Vorstands ist bekannt. Man hat auch die Fanbeauftragten noch in seinem Bekanntenkreis. Ja, also man gehört irgendwie noch dazu. Nicht mehr ganz so aktiv wie früher. Aber als einer, der auch noch regelmäßig im Stadion ist, schon noch.
Lass uns ein bisschen über das Derby heute sprechen. Was sind so vielleicht deine Derby-Erinnerungen, die du an Spiele in der Vergangenheit hast? Was kommt dir gleich in den Sinn?
Also hört sich jetzt vielleicht blöd an, weil einer, der jetzt so lange fährt, wenn der sagt, der Höhepunkt war das letzte Jahr, also ist es für mich trotzdem, mein Sohn ist heute auch mit regelmäßig im Stadion und wir haben das Thema immer noch in der 91., 92. Minute gegen Köln hier zu Hause zu gewinnen. Das war schon genial, der Lauf vom Chaka hier bisher. Ansonsten, wir hatten früher auch schon Spiele, wo dann die Kölner irgendwo im Bökelberg auch schon in unsere Kurve kamen. Aber ich habe lieber positive Erinnerungen und da ist mir das vom letzten Jahr noch am besten in Erinnerung.
Was erwartest du vom heutigen Spiel? Wir haben jetzt da so ungefähr 20 Minuten bis zum Anpfiff. Angeblich ist ja ein Stimmungsboykott geplant. Das haben wir eben schon hören dürfen.
Ich befürchte, dass die Stimmung denn tatsächlich ein Stück weit leiden wird. Aber ich hoffe natürlich andererseits, dass wir beweisen, dass wir nicht nur von der Ultraszene abhängig sind. Auf beiden Seiten. Zum Spiel selbst bin ich ehrlich, glaube ich, mit einem 2:2, also ich denke eher an 2:2 heute als an 4:0.
Gut, jetzt bist du ja ein alter Hase. Vielleicht noch eine letzte Frage. Jungen Leuten, die heute Fans werden, warum sollten sie Gladbach-Fans werden? Was ist das Besondere daran, ein Gladbach-Fan zu sein?
Also erstmal haben wir bis heute, denke ich, eine Struktur, wo man sagen kann, wir haben bundesweit Fans. Also eine große Familie quer durch die Republik und vielleicht sogar teilweise darüber hinaus. Und ich habe bis heute bei einem Fußball, der natürlich immer mehr in Richtung Wirtschaftsunternehmen tendiert, die Hoffnung, dass bei unserer Führung im Verein Borussia Mönchengladbach die Fans noch einen besonderen Stellenwert haben. Und ich denke, das sieht man auch an einer Unterstützung wie der des Fanprojekts, dass das tatsächlich so ist. Und ich hoffe einfach, dass es so bleibt und dass wir solche Verhältnisse, wie wir sie jetzt auch international in Manchester erlebt haben, dass wir die hier niemals kriegen werden.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche uns ein gutes Derby.
Ich danke dir, Ulf. Dir auch.
Nun ja, die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Wie kaum anders zu erwarten, gewinnt Borussia. Es ist der 52. Derby-Sieg im 101. Spiel der Vereine. Das entscheidende Tor erzielt in der 9. Minute Mo Dahoud, Gladbachs Zukunftshoffnung. Und so hörte es sich an. Im Fernsehen, im Stadion und im Radio, wo erstmals der in Köln lebende, bekennende Gladbach-Fan Serdar Somuncu als sogenannter Promentator live bei Sport 1 FM im Einsatz war. Und das mit einem wahrlich beeindruckenden Torjubel.
So emotional jubelt Borussia Mönchengladbach über den Erfolg im rheinischen Derby. Das entscheidende Tor fiel schon in der 9. Minute. Dahoud! Mahmoud Dahoud! Drittes Saisontor. Und die Gladbacher vorne. Viel, viel Platz für Dahoud. Ganz Köln pennte bei der Gladbacher Führung. Das Zuspiel von Raphael und dann Dahouds Tor zum 1:0. Ein unglaublich attraktives Derby mit vielen emotionalen Momenten. Immer wieder gerieten sie aneinander. Immer wieder gab es Diskussionsstoff, auch für Knut Kircher.
Ja,
Oskar ist ja einer der wenigen Spieler, die im Moment nicht im Gespräch sind auf dem Transfermarkt. Und ich glaube, auch das hat in den letzten Wochen ein bisschen Unruhe in die Mannschaft gebracht. Dieses Gerede um Xhaka, selbst Nordfight, das ist keine gute Basis.
Ach, jetzt haben wir über Daoud, Elfmeter, Punkt, Tor! 1:0,
jawohl!
Mamou Daoud vom Elfmeter, Punkt, Tor! So ein Mundschuhkörper im Brasilianer sein. Locker 2 Minuten gejubelt. Da gibt es den Pass an die Strafraumlinie auf Rafael. Und der hat die Übersicht, das abzulegen, leicht auf die linke Seite, wo Mamou Daoud dann von hinten in diesen Ball reinläuft. Kommt dann frei bis an den Elfmeterpunkt. Timo Horn ist noch mit dem langen Bein dran. Aber in der 9. Minute kann er diesen Einschlag nicht verhindern. Das frühe 1:0 für Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Mamou Daoud, der ja bei Borussia Dortmund im Gespräch ist. Alle wollen unseren guten Jungen haben. Und er hat nochmal gezeigt, dass das ein ganz, ganz wichtiger ist. Trotz seiner jungen Jahre. 1:0 für Borussia Mönchengladbach.
Tja, und dabei blieb es dann auch vor über 50.000 Neinsagern. Also Menschen, die Nein gesagt haben zum 1. FC Köln. Oder zu Kollektivstrafen. Oder zur Demo in Reit. Oder zur vermeintlichen Krise der Borussia. Oder zum Stimmungsboykott. Oder zum Undenkbaren einer Derby-Niederlage. Zweiter Musiktipp. Ebenfalls von der Plattform Jamendo.com stammt der besinnliche Song von Theresa mit dem Titel To Say No. Bleibt positiv in allem, was ihr tut. Das wünschen euch eure Dialektiker vom Dream Team Pod.
I thought I saw love shining in his eyes just for me. And the world seems to be at ease. Old friendships were to sacrifice. But again, it felt so warm and right. That's why it's hard to say no. That's why it's hard to say no. Price to be paid, being preppy, being in the goals to become a part of the champs, never be alone again. That's why it hurts to say no. That's why it hurts to say no. Behind the lies fell apart, was lost in my despair. I found out who was there for me all the time, was happy to find you there. That's why it's right to say no. That's why it's right to say no.